Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute live aus Hamburg.
Grüße ich erstmal alle, die live direkt davor sind und alle, die hinterher das Ganze in Aufzeichnungen in verschiedensten Kanälen konsumieren können. Hi, Publikum ist super, Publikum ist cool. Heute Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, live vom Herfestival aus Hamburg 2024. Bei bestem Hamburger Wetter, es regnet nur ein bisschen und ich habe ganz wundervolle Gäste. Ich will mal ganz kurz vorstellen, die dich sehen. Neben mir ist die wunderbare Jule, daneben der Guido, Franka und Sam. Ich werde jetzt heute zu dem Thema, was wir auch als überbogenen Begriff hier für diese ganze Veranstaltung haben, ist ja der Dreiklang von Nachhaltigkeit. Also wir haben einmal das Thema Nachhaltigkeit in ökologischen Produkten. Dazu wird uns die Franka ein paar Sachen erzählen. Wir werden über unternehmerische Nachhaltigkeit sprechen. Wie baue ich meinen Salon nachhaltig auf? Dazu haben wir die Sam. Und Nachhaltigkeit im Sinne von Mitarbeitergewinnung, Ausbildung, dafür ist die Jule da. Und als wunderbare Klammer, Guido Paar mit dem Thema Go, mit dem Seminar, was ein großes Ganzes von all dem zusammengreift und uns da nachher ein bisschen zu erzählen wird. Deswegen freue ich mich ganz arg. Sammeln sich auch langsam immer mehr. Juhu. Live-Podcast, was geil ist. Seid ihr aufgeregt? Ich bin's ein bisschen.
Ich auch.
Du auch? Franka, wollen wir gleich mit dir starten?
Ja.
Willst du mir kurz erzählen? Wer bist du? Was machst du? Und wie lange machst du es schon?
Mein Name ist Franka Schnell. Ich bin Friseurunternehmerin, komme aus Krefeld. Und ich muss immer ein bisschen rechnen. Ich glaube, ich bin ja so ungefähr 15 Jahre Friseurin.
Wunderbar. Was ist dein Konzept im Salon?
Ja, unser Konzept beruht komplett auf ökologischer Nachhaltigkeit, aber auch auf allen drei Säulen, die wir heute besprechen werden, weil am Ende, du hast es eben schon gesagt, spielt halt immer alles zusammen. Also wichtig, Mitarbeiter mitnehmen, wichtig, Unternehmen nachhaltig führen und ökologische Nachhaltigkeit.
Okay, was war der Anreiz zu sagen, ich möchte dieses Thema Ökologie, Green Salon, Green Room so nach vorne bringen?
Ja, ganz spannende Geschichte. Tatsächlich hat der Name, der Salonname eigentlich eine ganz andere Bewandtnis gehabt, als wir 2020 von 50 Quadratmetern auf 200 Quadratmeter umgezogen sind.
Wow.
Und ja, da war ja, wir erinnern uns, wir saßen ja alle zu Hause Anfang 2021 und eine meiner Partner wollte ja eine Story machen und hat gesagt, Franke, dein neuer Salon heißt doch Green Room. Ihr seid doch bestimmt total nachhaltig. Gesagt, ja, das spielt schon eine Rolle, aber das war tatsächlich damals noch gar nicht so das große Thema. Also wir haben gesagt, okay, 200 Quadratmeter großer Salon, der wird geplant, um zu bleiben. Also wir kommen, um zu bleiben und darum war das natürlich ein wichtiges Thema, aber es war jetzt nicht so, dass das ganze Konzept darauf ausgebaut war. Und dann haben die gefragt, okay, kannst du uns mal ein kleines Video machen zum Thema Nachhaltigkeit? Da habe ich mich mit meinem Team damals im Zoom-Call zusammengesetzt und wir haben so ein bisschen gesammelt. Und dann war das Video eine halbe Stunde lang und dann haben wir festgestellt, okay, wow. Wir haben doch schon einige Themen und haben dann als Feedback bekommen, okay, das ist wirklich krass und irgendwie ist es in vielen anderen Salonunternehmen noch nicht so angekommen, das Thema. Und seitdem, also jetzt seit 3,5 Jahren, haben wir das halt Step by Step aufgebaut und ein ganzes Konzept daraus gebaut.
Würdest du uns ein bisschen darin reinnehmen? Also gib mal so zwei Punkte, wo du sagst, da unterscheidet ihr euch am ehesten oder am wahrnehmendsten von den anderen?
Also tatsächlich macht es viele, viele Kleinigkeiten, machen, glaube ich, das Gesamte am Ende aus. Was mir immer auffällt, ist, es ist halt eigentlich super, super einfach, damit zu starten. Also zum Beispiel, das war für uns von vornherein selbstverständlich, dass wir uns für einen Ökostromanbieter entscheiden. Ist jetzt nicht so schwierig, ist tatsächlich relativ einfach, das zu wechseln. Und tatsächlich sind die heutzutage auch teilweise schon günstiger als die städtischen Stromanbieter. Man muss es nur machen. Und ich glaube, was uns unterscheidet noch zu vielen anderen Salons, ich hoffe nicht mehr ganz so lange, ist, dass wir halt wirklich in jedem einzelnen Arbeitsschritt, jede Dienstleistung, die wir dazu nehmen, wird wirklich auf ökologische Nachhaltigkeit getestet und dann teilweise auch ein bisschen ummodelliert.
Das erklärst du kurz ein bisschen genauer.
Also kleines Beispiel, mein Team war letztes Jahr auf einem Seminar, da ging es ums Thema Brow- und Wimpernlifting, weil das Thema einfach super spannend für uns war als Zusatzdienstleistung.
Okay.
Und die da Bock drauf hatten. Und dann kamen die wieder und haben gesagt, oh Frank, das war super, das war so spannend und die haben da richtig Bock drauf, aber wir können das nicht machen. Ich habe gesagt, warum können wir das nicht machen? Ja, weil die bei jeder einzelnen Kundin einen Müllberg produzieren, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann hat mein Team sich hingesetzt und hat selber dann nach Lösungen gesucht. Und wir haben es geschafft, diese Dienstleistung, die vom Seminaranbieter aus angeboten wurde, mit einem wirklich ein kompletter kleiner Mülleimer war voll nach einer Kundin.
Nicht
und wir haben eine, ja, und wir haben eine Zero-Waste-Variante daraus gemacht, indem wir einfach auf wiederverwendbare Materialien geachtet haben.
Cool.
Ja. Und es hat tatsächlich mein Team ganz alleine gemacht. Also die brauchten mich da nicht mal für.
Wow, sehr schön. Bist du so gut und gibst das Mikro kurz an die Jule. Das ist das Ganze. Jule Köpp aus Hamburg. Erzähl ein bisschen was von dir. Wie lange bist du Unternehmerin und was ist deine Idee und warum dich heute als Gast ausgesucht?
Jule, ich bin seit 20 Jahren Friseurin und morgen habe ich 14 Jahre meinen Salon. Und,
das sagst du jetzt,
ja?
Das ist auch geil. Okay, nachher gibt's Sekt.
Und ja, mein Thema ist ja Ausbildung, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich eben aus einem Salon komme, wo ich gelernt habe, wo Ausbildung eigentlich nicht richtig stattgefunden hat. Also ich habe mir das einfach im Grunde sehr viel selber beigebracht und habe damals immer schon gedacht, das kann so nicht funktionieren, es muss anders gehen. Und ja, hatte aber erstmal einen kleinen Salon mit einem Partner. Dann habe ich mich auch von dem getrennt, als wir Mitarbeiter bekommen haben, weil ich mit meinem Team wachsen wollte und das eben schwierig war und habe immer gedacht, ich möchte ausbilden, ich will mehr ausbilden und das war in dem kleinen Salon, in dem ich war, vor Corona nicht möglich. Dann habe ich mich vergrößert auch von 40 auf 200 Quadratmeter und bin dann 21, habe ich meinen großen Salon aufgemacht und habe jetzt endlich meinen Azubi-Salon, meine Steen Academy aufgemacht, direkt nebenan und Ausbildung verändert sich ja überall.
Ja.
Und im Friseurhandwerk habe ich das Gefühl, da ist das noch nicht so richtig angekommen. Und deswegen mache ich das jetzt und gestalte das zusammen mit meinen Azubis. Ich habe einen tollen Ausbilder an meiner Seite und ein tolles Team, was dabei ist. Und ja, wir bilden jetzt jedes Jahr immer 3 Lehrlinge aus, also sind insgesamt dann 9. Und die arbeiten quasi in einem eigenen, haben eine eigene Academy, wo sie lernen, sind aber auch im großen Salon. Und dadurch, dass sie eben auch in der Berufsschule sind und im Urlaub und in der ÜLO, ist es immer so, dass der Salon auch geöffnet hat für Kunden, die natürlich im großen Salon mitarbeiten. Meine Azubis sind auch gerade hier beim Planety-Stand bei GHD mit an der Styling Station und machen Haare. Und ich liebe es einfach auszubilden und glaube, es ist mega wichtig. Es bilden nur noch 11% der Friseure in Deutschland aus. Und wir brauchen Nachwuchs, alle brauchen Nachwuchs und es ist einfach toll, jetzt hier zu sein. Vielen Dank, weil man so viele tolle Menschen kennenlernt, mit denen man sich jetzt verbinden kann, um zu schauen, wie kann man hier noch mehr Inspiration bekommen.
Sehr schön. Was, also wenn ich so weit zurückgreifen darf, was war die schlechteste Erfahrung in deiner Ausbildung, worauf du es festgemacht hast, dass du sagst, so nicht, ich mach's anders? Möchtest du es uns sagen?
Ja, also es war so nach 2 Wochen, kam mein damaliger Chef und meinte, da vorne sitzt deine Kundin. Und ich meinte, aha, welche Kundin? Ja, deine. Und ja, dann war da meine Kundin und ich habe die dann bedient. Und ich habe das gemacht und habe, ja, gezittert, wie jetzt auch. Es war mega aufregend.
Alles gut, du machst das toll.
Und ich dachte, ich eskaliere ein bisschen, aber ich habe das irgendwie hingekriegt. Und von da an habe ich einfach eigentlich im Grunde mitgemacht und mitgearbeitet. Und das war so für mich dieser kleine Schockmoment, wo ich dachte, okay, so geht das. Und ich habe in der Berufsschule sehr viele kennengelernt, wo es immer hieß, wir haben gar keine Struktur. Es gibt keinen Übungsabend, wenn dann nach Feierabend. Und so war das halt auch bei mir. Und das war so mein kleiner, wo ich so dachte immer, wenn ich jetzt ausbilde, dann kann das nicht angehen. Dass,
das interessant läuft. Ist, dass alle deine Nebensitzer hier fleißig mit dem Kopf nicken. Anscheinend hat sich in vielen, vielen Jahren Ausbildungszeit nicht wirklich was geändert.
Ja,
also da draußen wird wahrscheinlich heute noch genauso ausgebildet wie Guido. Ich halte dich jetzt nicht für den Ältesten, aber deine Ausbildung ist, glaube ich, am längsten her. dass das wirklich so ist. Also, dass heute noch genauso junge Menschen mit Begeisterung in diesen Beruf gelockt werden, um dann in den ersten 3 Monaten durch wirklich schlechte Anleitung verbrannt werden.
Ja, und dann, ich meine, 50% der Friseur-Auszubildenden, die jetzt einen Vertrag unterschreiben, brechen ab. Weil
schon
halt
im ersten Lehrjahr.
Im ersten Lehrjahr direkt, was halt super traurig ist. Wir brauchen ja viele tolle MitarbeiterInnen und ich glaube, man muss da die Ausbildung verändern und das zusammen mit den Azubis gestalten und das mache ich. Die werden ihren eigenen Social-Media-Account mit ihrem eigenen Content füllen. Ich arbeite mit Labiosthetik schon lange zusammen und jetzt auch GHD und ja, man muss einfach schauen, wie kann man mit denen gemeinsam eine tolle Ausbildung auf die Beine stellen und dann eben auch von denen lernen und die dann natürlich auch behalten, um die Branche wieder mit tollen Fachkräften zu versorgen.
Hast du das Gefühl, dass, was alle immer sagen, dass diese neue Generation Auszubildenden anders tickt?
Bestimmt. Jede Generation ist ja irgendwie anders, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass was da kommt, ist einfach nur noch schrecklich, so wie man das immer hört. Ich glaube, man muss einfach die Menschen, die da kommen, sehen und versuchen zu verstehen, was die möchten und wie die lernen möchten und das dann gemeinsam machen. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele da draußen, die immer noch Bock haben, diesen tollen Beruf zu erlernen und die auch arbeiten möchten und die gemeinsam wachsen möchten und sich entwickeln möchten. Ich glaube, die gibt es.
Sehr schön. Was glaubst du, ist zusätzlich für dich als Unternehmerin, und dann kommen wir auch gleich zur wunderbaren Sam, deine Hauptaufgabe in diesem ganzen Ausbildungspunkt? Also wo sagst du, ist als Unternehmerin meine größte Aufgabe?
Ich habe ja ein großes Team, ich habe 15 MitarbeiterInnen, dann habe ich jetzt eben die 9 Azubis, die ich dann immer dazu habe. Also das zu schaffen, dieses große Team zu führen und alle zu sehen dabei und dann, dass jeder, der bei mir arbeitet, weiß, was er wert ist, damit man eben auch die Dienstleistungen, die wir machen, die harte Arbeit verkaufen kann und davon alle gut leben können. Und das ja in dieser Zeit, wo einfach wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, das ist so das Wichtigste und auch meine Hauptstärke, glaube ich, das Team, meine Familie, die auch hier ist, zusammenzuhalten. Ja.
Sehr schön, sehr schön. Bist du so gut und reichst das Mikro an Sam weiter, weil das bringt mich nämlich direkt zu Samantha. Magst du uns ganz kurz dich vorstellen? Wie ist dein Name? Seit wann bist du Friseurin und was ist deine Rolle in deinem Unternehmen?
Ja, mein Name ist Sam und ich bin auch dabei. Ich bin Unternehmerin, Friseurin seit ich 17 bin. Ich bin jetzt 32, da darf jeder selber rechnen. Unternehmerin seit 2015 und seit 4 Jahren stehe ich nicht mehr am Stuhl und habe mich darauf konzentriert, halt weniger selbstständig zu sein mit Selbst- und Ständigkeit, sondern wirklich mehr ins Unternehmertum zu gehen. Und ich würde behaupten, das ist nichts, was ich erfunden habe. Ich versuche es halt nur für die Friseurbranche ein bisschen nahbarer zu machen, weil ich habe irgendwann gedacht, wenn ich selbstständig bin und so viel Verantwortung trage und da ist der Input nicht gleich dem Output, wir kennen es, wir arbeiten uns kaputt, können gerade mal uns über die Runden bringen, unsere Mitarbeitenden über die Runden bringen und ich versuche halt tagtäglich zu zeigen, dass es anders gehen kann, dass ich meine Leute gut bezahlen kann, dass ich davon gut leben kann und dass man sich dementsprechend auch weitere Standbeine aufbauen kann. Das ist so meine Rolle momentan.
Machst du das ausschließlich über das Thema Preis fest oder?
Das ist eine gute Frage. Ja, also ich hab ja ein Konzept entwickelt, wo ich dachte, okay, was habe ich eigentlich gemacht, dass es so jetzt laufen kann, wie es laufen kann. Und ich habe jetzt viele Coachings gegeben die letzten Jahre und herausgefunden, ja gut, ich kann in den Salon gehen, ich kann dir die beste Kalkulation der Welt machen, ich kann die Systeme schreiben, ich kann dir die Mitarbeiter führen. Aber es fängt wirklich bei einem selber an, beim Mindset. Also ein ganz großes Thema, was ich bei jedem Coaching mache, ist Mindset. Welche Überzeugungen leben wir eigentlich? Weil wir leben gerade in der Branche noch sehr, sehr alte Überzeugungen. Das fängt halt an, wie wir müssen es jedem Kunden recht machen und sei froh, dass du Mitarbeiter hast, dann musst du die auch halten, auch wenn sie vielleicht nicht zum Konzept passen. Und da versuche ich immer, das Pferd ein bisschen von hinten aufzuzäumen, weil es fängt immer bei einem selber an und das tut weh. Und da haben wir uns gerade auch schon mal drüber unterhalten, dass man sich in seinem Kosmos ja dann selbstständig macht und der König ist und der Theaterspieler, hast du,
ja,
glaube ich,
genau.
Gesagt.
Ich nenne meinen Laden ja auch selber mein kleines Theater. Und viele von uns, also du hast deinen Namen draußen dran stehen, du hast deinen Namen draußen dran stehen, du jetzt nicht, ich habe einen Namen draußen dran stehen. Das ist natürlich auch viel Ego.
Voll. Also ich meine, das ist ein Ego-Job. Wir sind Künstler, aber ich habe das für mich immer runtergebrochen gesagt. Erstmal sind wir Dienstleister. Wir können auch in der Dienstleistung uns ein schönes Leben machen und ich nehme mich selbst auch nicht so ernst, auch wenn das viele meinen. Aber ich nehme auch die Friseurbranche nicht so ernst. Und im Endeffekt,
nicht schlecht.
Ja, weil am Ende, wir machen Haare und das ist toll, das ist ein toller Job, aber wir müssen das mal runterbrechen, um zu sehen, okay, wir wollen auch davon leben können. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, die halt auch kreativ sind und auch perspektiv- und nachhaltig sind. Nachhaltig in der Perspektive, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch mit den Möglichkeiten. Weil ich glaube nicht, dass die Jugend von morgen Lust hat, 24 Stunden sieben nur am Stuhl zu stehen. Die hat auch mal Lust, was anderes zu machen. Auf jeden Fall die Chance zu haben, etwas anderes zu machen mit dem Friseurjob an sich.
Das heißt, du entwickelst dein Personal auch so weit, dass sie dann aus deinem Schatten raustreten können und ihre eigene Vision von ihrem Berufsleben leben können.
Muss. Also das Wertvollste, was ich habe, sind meine Mitarbeitenden. Also ohne sie wäre ich nicht jetzt da, wo ich bin. Das ist meine Referenz. Wenn es mit denen nicht läuft, dann ist das, was ich sage, nichtig. Das bringt,
richtig.
Das macht nämlich, also, und was bringt ist, wenn ich der Superstar in meinem Salon bin. Das habe ich jahrelang so gemacht. Ich habe 7 Jahre lang so gearbeitet, dass ich mein bester Angestellter war, weil die Kundinnen zu mir wollten. Es bringt uns nichts, wenn die Kunden nur zu uns wollen. Ey, natürlich macht das was mit dem Ego. Natürlich fühlt sich das gut an, wenn ich will zu Sam und ist Sam da und so. Ich habe aber irgendwann das als enorme Last gesehen, dass alles von mir abhängig ist. Und dann habe ich die Leute vor mich positioniert, habe erstmal gute Leute gesucht. Es ist halt auch nicht mit jedem möglich, ne?
Stimmt.
Und habe Menschen nach meinen Werten ausgesucht, nach meinen Unternehmenswerten, dann Kunden nach meinen Unternehmenswerten und habe sie vor mir positioniert. Und ich würde nicht hier stehen, würden meine Leute das nicht so umsetzen.
Nicht heute Haare schneiden.
Nicht heute Haare schneiden. Sie können, meine Mitarbeiter aber sind auch da, ne? Also ich habe, also du wirst lachen, ich habe ein Glaubwürdigkeitsproblem, ne? Die denken immer, die gehen immer auch zu Romy, meine rechte Hand, die da steht und sagt, Romy, ist die Sam wirklich so? Arbeitet ihr die wirklich nicht parallel? Niemals? Oder macht
die macht man noch im Keller.
Pausen?
Die macht die Leute, die keiner sieht, oben.
Ja, weil das so abnormal ist. Aber es ist doch verrückt.
Ja, aber es sollte doch für jeden das Wunschziel sein. Also ich habe es vorhin mit Guido gehabt, wir kommen gleich zu dir. Du hast gesagt, du stehst nicht am Stuhl, weil du kein Schreiner bist, du stehst am Kunden. Deswegen, das werde ich mir ab sofort merken. Das ist eine schöne Aussage. Aber es ist ja auch du hast ja das Thema, Unternehmer zu sein. Also all diese Dinge, die viele unserer Angestellten gar nicht sehen, diese ganzen bürokratischen Sachen, diese ganzen organisatorischen Sachen, Konzepte schreiben, Systeme entwickeln, um damit der Laden funktioniert, das sieht ja immer keiner. Ja, auch die Ängste zu haben.
Dafür braucht man Zeit. Dafür braucht man Zeit. Wenn man nur am Stuhl steht, hat man da keine Zeit für. Und das ist das Problem. Wenn wir immer nur arbeiten, haben wir keine Zeit, Geld zu verdienen.
Was glaubst du, sollte heute, bin ich zu leise, Entschuldigung, was wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt aus diesem Thema Ausbildung, in deine Denke schon reinzugehen, weil ich glaube, das ist ja auch was gar nicht mitgelehrt wird, dass man heute in diesem Beruf startet, als junger Auszubildender, Auszubeutender und dann überhaupt gar nicht an den Punkt kommt, mindsetmäßig sich unternehmerisch zu positionieren.
Ja, ich war letztes Jahr in den Berufsschulen unterwegs und das war ernüchternd. Ich schätze jeden Kollegen, der ausbildet. Ich muss zugestehen, wir bilden nicht aus, weil ich habe momentan keinen, der es macht und ich habe keine Zeit. Also da ist mir auch die Verantwortung zu groß. Wir arbeiten im Hintergrund gerade an eigenen Konzepten, um halt solchen Leuten die Möglichkeit zu geben, Ausbildungsseminare zu machen, wo die Chefs sich einfach machen können, zu sagen, hier schick meine Azubis dahin. Das ist so das große Ganze, weil wir müssen in die Jugend rein. Und ich glaube, es ist schon wichtig, einfach gute Vorbilder zu haben. Es steht und fällt mit jedem einzelnen Unternehmenden da draußen, der zeigen kann, man muss sich auch auf Dauer nicht den Arsch abarbeiten, um was zu werden. Man muss nicht auf Dauer 12 Stunden am Tag am Stuhl stehen für 60 Euro die Stunde, 1 Euro die Minute und so. Also wir brauchen mehr Vorbilder und auch gerade in diesem Frauenberuf mehr Frauenvorbilder.
Ich glaube, es sind, Guido, du weißt es vielleicht, wie 4% Damenanteil wir haben. Aber locker 90.
Ich habe, glaube ich, letztens gelesen, irgendwie 88%. Und davon ist
da bin ich nicht so weit weg.
Jeder fünfte Unternehmende eine Frau.
Jeder fünfte. Guck mal, was ich für eine geile Quote habe.
Ja, ja. Also,
sehr schön. Bist du so gut und gibst das Mikro an den Guido, weil ich habe es dich ja eben schon so angekündigt als so ein bisschen die Klammer von dem Ganzen. Also jeder von euch ist eigentlich die Klammer von diesem Dreiklang: Unternehmensausbildung, Nachhaltigkeit und Unternehmensführung. du hast jetzt zusammen mit Oliver ein Konzept auf die Beine gestellt, ein Ausbildungskonzept, ein Seminar. Nennt sich Go.
Ja, genau. Also wir nennen uns Go, also Guido
und Oliver
zusammen Go, so nennen wir uns. Also relativ einfach hergeleitet. Na, wir haben uns schon seit vielen Jahren eigentlich den Kopf gemacht, den sich wahrscheinlich alle machen. Wir haben ein Personalproblem, das wissen wir, ne? Und die Frage ist, wie lösen wir das? Weil wir haben gesagt, wir müssen einen Weg finden, dieses Problem zu lösen. Und ich finde, in unserer Branche wird viel über das Problem diskutiert, aber ich höre selten mal eine konkrete Antwort, so könnte man es lösen. Und um es zu lösen, wurde uns erstmal bewusst, dass das Personalproblem aus meiner Sicht, wenn wir über Personalproblem sprechen, reden wir in der Regel oder meinen wir ja in der Regel zu wenig. Und dann denken wir, da ist ein Punkt. Aber es ist, glaube ich, nicht nur, dass wir zu wenig Menschen in der Branche haben, das ist ein Teil des Personalproblems.
Ah, wir haben auch die Falschen.
Nee, wir haben auch deine viel. Ich finde, also aus meiner Sicht ist die Qualität in den letzten Jahren bergab gegangen. Dadurch, dass so wenig Menschen in den Salons sind, die auch ausbilden können, wird immer schlechter ausgebildet. Ausbildung in vielen Salons heißt doch, der Lehrling hat Zeit und man fragt ihn, hast du Zeit? Dann nimm dir mal einen Jubuskopf und dreh ein paar Wickler rein. So, das war der Ausbildungseinheit für heute. Und das, dadurch
kann ich, glaube ich, die Erfahrung, über die wir gerade gesprochen haben, was alles schiefgelaufen kann und wie wenig organisiert das Ganze ablaufen kann.
Das bedeutet also, die Qualität geht bergab. Das ist für die Branche auch nicht gut. Und für mich ist die dritte Säule, dass wir Chefs, unsere Chefrolle, das ist ja auch dein Thema, wenn ich das so richtig verstehe, unsere wahre Chefrolle noch nicht gefunden haben. Wir sind meistens der Hauptdienstleister, der Hauptumsatzträger am Kunden. Ich sage bewusst immer, stehe nicht am Stuhl, das macht ein Schreiner, sondern ich stehe am Kunden. Also das heißt, wir wissen noch nicht so richtig, wo ist unsere Position. Also für mich heißt Personalproblem zu wenig Leute in der Branche, nicht nur in unserer. Die Qualität ist rückläufig in der Branche und Chefs wissen nicht so richtig, wie sie mit den Leuten umgehen sollen, die sie beschäftigen. Und die drei Dinge bilden für mich das Personalproblem. Und da gibt es dann ab Herbst definitiv jetzt auch schon Antworten.
Okay, möchtest du ein paar anteasen oder eine?
Ja, ich will mal anfangen. Also wenn wir zum Beispiel, wie bekommen wir Menschen in die Branche? Wir haben im Jahr, wenn wir uns Deutschland jetzt angucken, darum geht es uns ja in erster Linie, wir haben im Jahr 700.000 Schulabgänger in Deutschland. Stimmt. Die Hälfte macht statistisch eine Ausbildung, die andere Hälfte geht studieren. Das heißt, wir haben für alle Branchen, die wir in Deutschland haben, 350.000 Menschen, die wir unter Umständen als Azubi in der Branche einstellen können. Ja. Aber das haben die Schreiner und die Banker und jetzt die Installateure auch.
Ja.
Also das heißt, die teilen wir uns alle miteinander. Wir haben, das heißt, diese Menge reicht überhaupt nicht aus, die Personallücken, also den Fachkräftemangel zu schließen. Wir haben aber gleichzeitig in Deutschland 44 Millionen, ich höre gleich mit den Zahlen auf, 44 Millionen steuerpflichtige Erwerbstätige, also Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis sind. Und es gibt verschiedene Studien, es gibt unter anderem die Oxford-Studie, die ist von 2012, die sagt, dass 25% aller Berufe irgendwann wegfallen. Durch Roboter, künstliche Intelligenz und so weiter. Ich war gestern hier im Rewe-Markt, da gibt es keine Kassierer mehr zum Beispiel. Du kennst selber, da passt einer auf, dass du nicht klaust. Ich bin sicher, die haben sie ausgerechnet, selbst wenn einer klaut, das ist unterm Strich immer noch billiger als 5 Kassierer da sitzen zu haben. Das heißt also, wir haben, wenn wir 44 Millionen erwerbstätige Menschen haben und 25% davon den Beruf oder 25% der Berufe sich auflösen werden in den nächsten Jahren, ist das ein Markt von 11 Millionen gegenüber 350.000 Berufssuchende, Schulabgänger. Also das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht Wege, wie wir Quereinsteiger auch in die Branche holen und uns nicht nur ausschließlich auf die. Jetzt wird es lauter Ihnen ein bisschen, oder?
Ich wollte gerade sagen, hört man uns überhaupt noch?
Ich hoffe es doch. Nicht nur ausschließlich uns auf die Berufssuchenden fokussieren, sondern auch auf die Quereinsteiger.
Es gibt ja auch noch diese Größe an jungen Menschen und die ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, jedes Jahr sind das 2 Millionen, die aus der Schule rausgehen und dann erstmal in ein nicht gemeldetes, was weiß ich, Work and Travel, irgendein Freelancer-Jahr machen, irgendein nach einem freiwilligen sozialen Jahr erstmal noch ein bisschen irgendwo nicht gemeldet sind. Das ist ja auch noch mal eine Größe an jungen Menschen zwischen 18 und 24 oder 26, die einfach dem Arbeitsmarkt fernbleiben. Ja. Also wir haben ja...
Die sogenannten Needs sind das.
Needs. Die, weil wir sie brauchen.
Nee, Needs nicht im Sinne von im Sinne, das N-E-T-S. Also das heißt, die sind nicht in Education oder in Arbeit und so weiter. Also 2 Millionen Menschen zwischen 15 und 29, die keine Ausbildung machen, die nicht zur Schule gehen, die nicht arbeiten, sondern irgendwas anders machen.
Absurd. Wir hätten so viel Potenzial. Gibst du noch mal ganz kurz das Mikro an die Sam, weil du hast eben auch dieses Thema Unternehmensführung, Aufgabe als Unternehmer annehmen gesagt, Guido. Wir haben kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, drüber gesprochen. Bist du so gut und gibst uns einmal deinen Unterschied zwischen dem Wort Selbstständigkeit und dem Wort Unternehmertum, bitte?
Ja, also Selbstständigkeit bedeutet, wenn alles von dir abhängig ist. Also der ganze Fluss im Unternehmen, der Umsatzfluss, der Kundenfluss, der Strukturfluss, wer wann wie was macht. Also es ist von einer Person abhängig. Das ist die Selbstständigkeit. An sich kann man, ist ja auch Freelancing ja eine ähnliche Geschichte in seinem eigenen, in seiner eigenen Marke. Und Unternehmertum bedeutet halt, das Unternehmen darauf aufzubauen, dass alles auf Strukturen steht, auf gewissen Säulen, sagt man ja, ne? Ja. Dass es halt ohne diese eine Person laufen kann. Also man erhebt sich sozusagen und guckt auf einem objektiven Blick auf das Unternehmen, strukturell, sehr emotionslos, muss man mal dazu sagen. Das heißt nicht unmenschlich, aber zu sagen, okay, was läuft, ja, ich muss es halt so sagen, ne? Emotional aufgeladene Branche. Dass man sagt, okay, was läuft gut, wie sind die Zahlen, was läuft nicht so gut. Man geht mehr in die Analyse rein. Das Potenzial der Mitarbeitenden kann man dadurch viel besser erkennen, dadurch, dass ich Zeit habe, meine Mitarbeitenden beim Arbeiten zuzugucken, ins Gespräch zu gehen. Und dann Mitarbeiterführung wird auch hinten angestellt, weil man selber Kunden bedient. Und ich habe früher ja auch Mitarbeiter geführt, zu sagen, hey Rumi, kannst du mal eben das machen und so.
Yeah.
Und das hat sich erst perfektioniert, als ich Raum hatte, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Und das ist der Unterschied zwischen Unternehmen. Ich könnte morgen, um Gottes Willen, aber erstmal umkippen, es würde weiterlaufen.
Okay, das heißt also, wer den Markt versteht, kann auch, wer die Spielregeln kennt, kann an jedem Feld mitspielen.
Jeder, also auch Einzelkämpfer. Wer versteht, was der Unterschied zwischen einer Selbstständigkeit und einem richtigen Unternehmen ist, kann das so spielen. Selbst Alleinkämpfer. Aber man muss bereit sein, den Blick aus dieser Emotionalität rauszugehen, einen Schritt zurück, um objektiv auf seine Marke, auf seinen Salon zu gucken. Und dann kann man auch damit Geld verdienen.
Okay. Ja, bitte.
Ja, also ich finde, die Sam hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt eben schon gesagt, weil also ich habe mich auf diesen Weg so vor 3 Jahren begeben, als wir halt umgezogen sind. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gegeben, eben gesagt, das tut auch weh am Anfang. Also das kann ich total bestätigen. Aber wir sprechen ja über Nachhaltigkeit. Und das finde ich genauso wichtig, weil nur so kann man nachhaltig ein Unternehmen aufbauen. Weil wenn wir mal nicht mehr können, dann haben ja auch unsere besten Mitarbeiter nichts davon, wenn es nicht ohne uns funktioniert, oder? Und darum finde ich das einen ganz wichtigen Punkt.
Es ist auch, glaube ich, die Verantwortung, die jedem Unternehmen, den Selbstständigen da klar sein sollte, wenn er Mitarbeitende hat. Da muss man ein bisschen unternehmerisch denken lernen, weil sonst werden wir die Arbeitnehmenden nicht mehr halten können. Das ist die Verantwortung.
Das ist eine und was, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal bei euren Mitarbeitern erfragt habt, aber wie groß deren Wert von Sicherheit ist in ihrer eigenen Wahrnehmung. Ja, also was bedeutet ein sicherer Arbeitsplatz für deine Angestellten? Also was definieren die unter dem Thema sicherer Arbeitsplatz und wie sehr sehen die dich in der Verantwortung dafür zu sorgen? Ja.
Ich glaube, der größere Punkt, der vor der Sicherheit kommt, ist ein guter Arbeitsplatz, also ein wertschätzender Arbeitsplatz, ein Arbeitsplatz, der eine Familie gründet, der sagt, okay, du verdienst nicht nur deine 2,2 brutto und die nächsten 5 Jahre, sondern mit Perspektive. Ich glaube, das kommt vor der Sicherheit. Ich glaube, dass kaum ein Friseur sich um die Sicherheit seines Arbeitsplatzes sicher ist. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Also gar nicht so bewusst ist. Aber dadurch, dass ich ja unternehmerisch rausgetreten bin, hatten meine Leute auch in der Corona-Zeit, ich habe sie auch gefragt, habt ihr euch Sorgen um euren Arbeitsplatz gemacht? Nein, weil wir wissen, du kümmerst dich darum. Die sehen ja dann, dass ich mich darum kümmere.
Ja, aber ich glaube, unterbewusst ist das schon sehr hoch. Also ich denke, das ist so, das geht vielleicht einher damit. Und ich kann mir mehr Gedanken darüber machen, eine Familie zu gründen, meinen Urlaub zu planen und mit einer Ruhe da reinzugehen und auch gar nicht die Gedanken zu haben, dass ich mich sicher fühle, weil ich einfach weiß, dass es da ist.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe Leute in meinem Laden stehen, die würden nach mir kein Friseur mehr sein, weil sie dann lieber in eine andere Branche gehen.
Echt?
Ja, natürlich.
Also, ja, aber warum?
Also, ja, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Also,
ja, aber warum haben sie bei dir Bock drauf und dann da nicht mehr?
Ich kann dir ganz zwei große Punkte nennen. Einmal Kundenselektion. Wir arbeiten nicht an jedem Kunden. Wir arbeiten an Kunden, die zu uns passen. Das Betriebsklima und die Perspektiven. Also wenn du als Friseur jetzt schon mehr verdienst als an der Kasse, hast du es ja schon gewonnen. Ne? Ich meine, viele nehmen das halt als Alternative, weil sie wissen, bei Netto an der Kasse ist es sicher. Es hört sich doof an, aber ich habe so viele DMs in meinen Instagrams, die sagen, ja, sie gehen lieber Produkte einräumen oder ja, weil sie einfach keine Möglichkeit mehr gesehen haben. Und das liegt am Unternehmerischen, weil Arbeitnehmende können leider da gar nicht so viel machen.
Okay.
Wir haben ja eben schon mal über das Thema Auszubildende, die ein bisschen verbrannt werden, gesprochen. Aber genauso ist es doch auch mit den Mitarbeitern bei uns in der Branche, oder? Also wenn sich Mitarbeiter bei uns bewerben, ich nehme jetzt mal alle hier in der Runde mit rein und uns erzählen, so ganz normale Frage, warum bewirbst du dich bei mir und nicht bei den 300 anderen Salons in 100 Quadratmeter Umkreis? Dann kommen eben genau diese Punkte, weil die sich natürlich vorher informieren, weil die wissen, keine Kunden doppelt bedienen, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Nicht drei Leute gleichzeitig, sondern sich Zeit nehmen, seine volle Energie auf einen Kunden konzentrieren zu können. Das sind so ganz, ganz wichtige Punkte, die eben Mitarbeitern auch sagen, okay, hier kann ich langfristig arbeiten und bin nicht in zwei Jahren so durch, dass ich mich lieber an eine Kasse setze.
Okay, aber jetzt, ich gebe gleich mal das Mikro an dich, weil die Frage finde ich nämlich gar nicht so unspektakulär, weil auch da ist ja wieder die Frage, wie können wir das von Anfang an in diese jungen Menschen rein implizieren? Wie kannst du oder wie machst du es oder wie macht ihr zu zweit das, du und Ali, in diesem ganzen Thema Ausbildung diese Freude und diese Wertschätzung und vor allen Dingen auch diese Perspektive mitzugeben. Ja, bitte. Jule.
Also was ich halt super wichtig finde, ist, dass die Auszubildenden, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, natürlich das Handwerk erlernen, aber eben auch noch mit einem ganzheitlichen Ansatz bei mir. Also wenn man bei mir mit Abitur eine Ausbildung macht, dann kann man oder dann schreibt man in der Planzeit auch einen Businessplan, den man am Ende der drei Jahre präsentiert dem Team. Wenn man eben einen anderen Wissensstand hat, dann kann man was anderes machen. Also ich gucke natürlich, wie weit sind meine Azubis, was können die machen? Die dürfen hinter die Kulissen gucken. Also dass eben das Ganze gesehen wird, der ganze Salon. Und dass wir in der Zeit auch ganz viel machen, was die selber entwickeln können. Wir machen nächstes Jahr zum ersten Mal eine Fashion-Show auf der Altonale mit, die meine Azubis komplett selber machen. Die machen viele, ja, also sie bringen sehr viel mit ins Team rein, was sie auch dann dürfen. Das heißt, dafür brauche ich natürlich wieder Raum und Zeit. Das ist genau das Gleiche. Also wann machen wir das? Wir haben montags immer früh um 8 Meeting, Ali und ich. Dann jetzt ab August, wenn die Neuen dann kommen, dann haben die immer freitags um 10 haben wir Meeting. Danach haben wir freie Trainingszeit. Wir nehmen an Wettbewerben teil. Wir machen also mit den Azubis richtig viel. Auch in die Branche reingucken, was gibt es noch. Bei Labiosthetik mit, hinter den Kulissen auf einer Fashion Show oder auch bei GHD auf großen Events. Wir machen Azubi-Austausch mit der Schweiz.
Stimmt, du machst das mit dem Markt, ne?
Genau. Da waren, hatte ich schon zwei aus der Schweiz bei mir mit im Betrieb und Azad war 2 Wochen da. Also ja, Horizonte erweitern und sehen, was da kommt. Da ist so viel Potenzial da und das eben nicht nur am Handwerk, sondern eben zu sehen, was ist noch alles möglich. Und ja.
Ich finde es hochgradig spannend, dass gerade von Sepp kommt, dass wenn die fertig werden mit du, also mit du, wenn die nach dir, also wenn du nicht mehr da wärst, dass die gehen, ja, und das ist sowas, was so massiv in mir arbeitet, weil ich denke, wie können wir das jungen Menschen nehmen, von einer Unternehmerin, einem Unternehmen abhängig zu sein? Guido, du hast eine Idee dazu, bitte.
Ja, du hattest vorhin zu Anfang was ganz Wichtiges gesagt, das Thema Mindset. Und ich glaube, da müssen wir uns natürlich auch ständig überprüfen, was haben wir falsch. Wie wichtig Mindset ist, immer gerade im Fußball. Ich habe keine Ahnung, aber selbst ich kann erkennen, dass es Zeiten gab, das ist glaube ich ein halbes Jahr her,
wo die Mannschaft
nicht gut spielte. Aber die konnten Fußball spielen. Den musste man nicht erklären, wie man Ball tritt und Innenspann, Außenspann, Flanke. Das musst du denen nicht erklären, sondern irgendwas von den Fähigkeiten wurde nicht abgerufen, weil irgendwas an der Stimmung nicht in Ordnung war. Und manchmal, wenn wir über Mitarbeiterführung sprechen oder über das Chefbild und ich lese schon mal so Bücher, Mitarbeiter richtig führen oder so, habe ich das Gefühl, das sind so Bücher wie Kindererziehung.
Yeah.
Nur man hat Mitarbeiter ausgetauscht oder Kinder gegen Mitarbeiter und Eltern gegen Chef.
Und wahrscheinlich war das einfacher, das doppelt zu verlegen.
Ja, weil, also das heißt, Menschen sind dann bei den Chefs im Kopf Objekte und keine Subjekte mehr. Also die muss ich jetzt, also ich mache ja Mitarbeiter oder ich mache ja für Führungskräfte auch Seminare. Ich frage sehr häufig zu Anfang eines Seminars die Chefs, wie wichtig ist es, Mitarbeiter zu motivieren auf einer Skala von 0 bis 10. Was glaubst du, ist die Hauptantwort? 95-99% der Leute sagen 10. Super wichtig,
die aber zu motivieren. Aber du kannst Menschen nicht motivieren.
Du kannst es nicht. Und die Frage ist, auch wenn ich der Überzeugung bin, ich muss Menschen motivieren, dann bin ich ja auch der Überzeugung, sie sind es nicht.
Stimmt.
Weil ich muss ja kein Auto waschen, was sauber ist, also muss ich auch keinen Menschen motivieren, der motiviert ist. Und wenn ich mit diesem Denkbild den ganzen Tag durch meine Bude renne und den Leuten das Gefühl gebe, ihr seid alle nie motiviert. Und ich müsste irgendwas jetzt machen, noch so einen Trick, damit ihr auch noch euer allerletztes gebt, dann ist das, glaube ich, die größte Demotivation, die es gibt. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Für mich ist Leistung auf drei Säulen stehend. Eine Säule ist die Bereitschaft, das nennen wir Motivation. Aber es gibt noch die Fähigkeit und die Möglichkeit. Und ich sehe als Führungskraft, als Chef, meine Aufgabe überhaupt nicht daran, die Bereitschaft der Menschen, dass sie Lust haben zu arbeiten, in irgendeiner Form zu steigern. Ich muss aufpassen, dass ich nicht demotiviere durch irgendwelche Dinge. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist mein Job und mein Blickwinkel sofort, dann ist entweder die Fähigkeit nicht da oder die Möglichkeit. Aber ich zweifle nicht an der Bereitschaft. Und ich glaube, das würde schon im Umgang sehr viel verändern, wenn wir aufhören zu unterstellen, du willst doch gar nicht. Du bist doch faul. Und deswegen Mindset.
Das ist genau das, was du ansprichst. Selbstführung.
Ja.
Wir müssen uns erstmal lernen, selbst zu führen, bevor wir andere Menschen führen.
Was aber jetzt nicht heißt, du lässt alles durch. Also ich spreche auch oft mit Chefs, die sagen, ich genehmige inzwischen jeden Urlaub, sonst kündigen die am nächsten Tag. Kritik, ich spreche auch nicht mehr an, weil sonst habe ich schlechte Laune am nächsten Tag. Das ist gar nicht das Thema, weil wenn es nicht mehr um die Bereitschaft geht, ist es nicht mehr so persönlich.
Aber das ist, glaube ich, das, was du meinst, die richtigen Mitarbeiter nach deinem Wertekompass zu haben. Und die richtigen Kunden dann auch in diesem Wertekompass zu haben, dann brauchst du das nämlich auch nicht. Weil dein Mitarbeiter ja dann genau diesen Gedanken schon hat, dass du nicht irgendjemanden mit, ich gebe dir den Urlaub, damit du nicht kündigst, sozusagen bei der Stange hältst.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich im Salon darüber im Klaren ist, dass, egal ob es ein Salon ist, eine Bäckerei oder was auch immer, also jedes Unternehmen hat aus meiner Sicht nur einen Sinn oder ein Ziel, nämlich Vorteile zu schaffen für Menschen außerhalb des Unternehmens. Und die nennen wir Kunden. Und nicht für innerhalb des Unternehmens, primär. Auch nicht unwichtig, aber ich finde, primär geht es halt um die Kunden, die glücklich zu machen. Und wenn man das als Team sich verdeutlicht und sagt, ja, das ist wichtig, das ist unsere Aufgabe und auch unsere Mission, dann kannst du sehr schnell wegkommen von diesem Bereitschaftsproblem und dieser Bereitschaftslücke hin zur Fähigkeitsmanagement und Möglichkeitsmanagement.
Ich glaube, das ist ja ein sehr ehrenwerter Ansatz und das ist ja auch dann das, was am Ende dabei rumkommen soll. Zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeitenden. Aber ich glaube, es hapert noch viel, viel weiter vorher, dass viele Selbstständige überhaupt nicht wissen, warum sie sich selbstständig machen. Und deswegen komme ich zur Selbstführung. Warum mache ich mich selbstständig? Was ist eigentlich mein Ziel dahinter? Und dann kann ich mir Leute aussuchen, die mein Ziel verfolgen. Wenn ich ein fairer Chef bin, nehme ich die Leute mit ihren Zielen mit hin. Und dann habe ich auch noch Kunden, die das gleiche Ziel feiern, was ich halt an den Kunden halt so dann anbiete. Und dann ist das eine runde Sache. So einfach ist das.
Ja, nicht so kompliziert.
Also ich glaube, jetzt gerade mal das Wort Wertekompass gefallen irgendwo. Und Sam, vielleicht kannst du das bestätigen, wenn man mit anderen Friseuren spricht. Ich glaube, da fängt es schon an. Der fehlt halt ganz oft erstmal. Und wenn man den erstmal sich erarbeitet hat als Unternehmer, das habe ich festgestellt mit dem Thema Nachhaltigkeit, das ist ja ein großer Wert in meinem Unternehmen, dann finden einen auch automatisch die Leute, die man haben möchte in seinem Unternehmen. Und dann braucht man die nicht zu motivieren, weil dann haben sie von selber die richtige Motivation.
Deswegen sage ich ja immer, ich hatte noch nie Probleme, Mitarbeitende zu finden. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber es ist halt genau das. Ich glaube, was unserer Branche überall fehlt, ist Courage. Courage sich selbst gegenüber, Courage seinem Ziel gegenüber, Courage seinen Preisen gegenüber, Courage in seinen Werten gegenüber, so und so und so. Und deswegen finde ich es so unfassbar schwer, irgendwie zu sagen, wie können die Azubis sich da durchsetzen, weil das ist ja eine Abwärtsspirale, die sind da ganz unten und da müssen sie erstmal die in dieser Spirale erstmal richtig machen, um sie da hochzuziehen. Weil die Auszubildenden, mit denen ich gesprochen habe, sagten, ja, ich habe jetzt hier durchgezogen, so viele Leute in meiner Ausbildung haben abgebrochen, ich kann mich nur noch selbstständig machen, weil dann wir auch noch das Problem haben, dass die guten Leute nicht zu guten Leuten finden. Es ist echt eine schwierige Geschichte. Und ich glaube, am Ende geht es um sehr viel Courage, um Gemeinschaft. Das fehlt uns leider ein bisschen. Ich meine, wir kommen in eine Veränderung, aber weil wir es ja schon von Anfang an so ein bisschen angesprochen haben, jeder ist irgendwie größenwahnsinnig in unserer Branche.
Leider.
Wenn wir das mal runterbrechen, sagen, wir sind alle Dienstleister, wir wollen alle dasselbe, wir müssen uns nicht mehr permanent unterbieten, damit es irgendjemand anders macht und irgendjemand besser macht. Das haben andere Branchen tatsächlich nicht so krass wie das Handwerk.
Aber da kommen wir wieder zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, das Emotionalisierte. Ich glaube, wir sind, was das angeht, einfach alle in unserer, das ist ja auch ganz oft das, was Friseure mir sagen. Sie haben das gemacht, weil sie diese intrinsische Leidenschaft haben, für die Menschen was Gutes zu tun. Das ist absolut richtig und gut. Aber sie können dann halt irgendwann nicht mehr diesen Schritt daneben machen und sagen, okay, ist das aber jetzt noch, ist es noch eine gesunde Beziehung, die wir da führen? Oder mache ich das nur aus Philanthropie, damit es dir gut geht? Und ich knapp's mir nachher die Wertmarken irgendwie ab.
Ja klar, als ich mich mit 17 da die Ausbildung angefangen habe, hieß es ja auch, Herr, Geld ist nicht so wichtig, Hauptsache machst was mit Leidenschaft. Ist auch eine intrinsische Überzeugung, dass man sagt, Hauptsache du machst was, was dir Spaß macht. Und dann nach 20 Jahren selbstständig hast du Rücken. Ne, hast
aber Spaß.
Super, also wir können uns davon alle halt nichts kaufen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass man Leidenschaft mit Wirtschaftlichkeit auch unter einem Nenner bringt. Das ist kein Schwarz-Weiß-Denken, das sagen nur viel, um es einfacher zu machen, weil Geld ist ja nicht alles. Und ja,
es macht alles mehr Spaß, wenn man Geld hat.
Ja, selbstverständlich. Wenn ich reich bin, kann ich noch sichere Arbeitsplätze schaffen.
Das ist ein schönes Statement. Das ist ein wirklich schönes Statement. Wow. Tiefgreifend. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind schon relativ lang unterwegs. 10:50, dann haben wir fast überzogen. Wunderbar, so wie sich das gehört für live. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, Jule, Guido, Franka, Sam. Es war ein ganz wunderbarer Talk. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr...